Der Predigtext für heute steht nicht nur in der Bibel, der steht, dass er heute stattfinden soll, ist das, wie es geplant ist, so in der Losung, wenn man sieht, welches der Predigt für den ersten Sonntag in diesem Kalenderjahr, ist genau dieser Text, die Weisen aus dem Morgenland. Und diesen Text möchte ich mit euch heute durchgehen. Da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann. Der Text ist recht lang, deswegen werde ich ihn jetzt nicht einfach in einem Stück vorlesen, sondern ich werde verschiedene Aspekte besprechen und in diesem Zusammenhang kommen dann immer Textteile, sodass ihr am Ende der Predigt diesen Text etwa 2,5 Mal gelesen haben werdet. Deswegen brauche ich ihn jetzt nicht in einem Stück vorlesen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so an einen Text heranzugehen. Eine ist, man geht einfach Wort für Wort, Vers für Vers durch. Eine andere, und das ist die, die ich hier heute Morgen praktizieren möchte, ist, ich stelle drei Fragen oder beziehungsweise ich betrachte drei Aspekte, denn ich denke, die Bibel will uns immer mindestens drei Sachen lehren. Erstens, sie will uns was lehren über Gott. Zweitens, sie will uns was lehren über den Menschen. Und drittens, sie will uns was lehren über die Beziehung von Gott und Mensch. Und so möchte ich an diesen Text herangehen. Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über den Menschen? Was lernen wir über unsere Beziehung zu Gott? Fangen wir mit dem ersten an. Schauen, ob mein Pointer geht. Ich habe jetzt mal hier... Das ist der erste Teil, man kann das hier sehen, was wir über Gott und Jesus lernen. Unten ist immer so ein bisschen links unten, wo ich gerade so bin, falls ihr mal den Faden verliert. Also, was lernen wir über Gott? Das Erste, was kommt gleich nach dem allerersten Wort, ist Jesus. Das heißt, dieser Text geht um Jesus. Das alles Geschehnisse, die jetzt im Folgenden beschildert werden, die gehen um Jesus. Jesus als Baby ist selber noch nicht der große Akteur, aber Gott ist hier der große Akteur und es geht um Jesus und alles, was hier geschieht, geschieht um seinetwillen. Das Erste, was wir lesen hier, es geht um Jesus. Dann geht es weiter, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland, so ist auch unser Text benannt, nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist für mich schon, finde ich schon sehr interessant, ich habe das auch in einem anderen Gelb hervorgehoben, allein die Frage, wo ist der neugeborene König, ist eigentlich interessant. Warum? Weil man sich diese Frage ja normalerweise gar nicht stellt. Wir dürfen davon ausgehen, dass der zukünftige Bundeskanzler, die zukünftige Bundeskanzlerin, der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten bereits irgendwo geboren worden ist, in den letzten Jahren oder in den nächsten Jahren geboren worden werden wird. Also diese Leute weilen bereits unter uns und keiner sucht danach. Keiner sucht danach, fragt sich, wer ist denn Präsident, irgendwann der nächste oder übernächste Präsident der Vereinigten Staaten? Wo ist der? Der könnte da hinten, theoretisch auch in der letzten Reihe, könnte er sitzen. Warum wird diese Frage nicht gestellt? Das kann man doch nicht wissen. Und das ist genau der Punkt. Das kann man nicht wissen. Um zu wissen, wer der zukünftige Präsident der USA wird, müsste es erstens bestimmte Erkennungsmerkmale geben. Eine Suche macht ja nur Sinn, wenn man ein Suchmuster hat, ein Beuteschema, ein Pattern. Wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll, wird man nichts finden. Das heißt, wir bräuchten also Vorinformationen, damit eine Suche Sinn macht. Wer zum Beispiel irgendwann mal hier Bundeskanzler wird. Und das Zweite, was wir bräuchten, ist, wenn wir es denn wüssten, wer es wird, müssten wir sicher sein, dass sich das auch so erfüllt. Dass also auch da nichts dazwischen kommt auf dem Weg bis dahin. Und das ist bei den meisten Menschen, die hier zukünftig Bedeutung haben, ja gar nicht der Fall. Das heißt, deswegen macht es auch keinen Sinn, danach zu suchen. Aber offensichtlich macht es hier Sinn, nach einem König zu suchen. Und das zeigt uns schon, dass hier wir von einem ganz besonderen König reden, ein König, den man erkennen kann, nämlich erstens darüber, dass sich erfüllt, was über ihn vorausgesagt wurde. Das allein, was über ihn vorausgesagt wurde, zeigt schon, wir haben einen König ganz besonderer Art und nicht nur einen zukünftigen Regenten hier, der hier sein irdisches Wesen treiben wird, sondern wir haben ja einen König der ganz besonderen Art. Und zweitens, wir wissen, oder wir können davon ausgehen, dass wenn das so geplant ist, wie Gott das will, dass es dann auch umgesetzt werden wird. Und deswegen macht es Sinn, nach diesem König zu suchen, auch wenn er noch ein kleines Baby ist. Das ist das Erste, wo wir sehen können, was lernen wir hier über Gott. Wir lernen über Gott, es ist ihm wichtig, dass wir seinen Sohn, Jesus als König erkennen, als einen ganz besonderen König, dessen Königsherrschaft über dem ist, was wir normalerweise so an Regenten hier bisher auf diesem Planeten erlebt haben. Und das werden wir gleich noch sehen, er ist der Christus, er ist der Gesandte. Und das ist eines, wenn wir uns fragen, was lernen wir über Gott? Gott will, dass wir Jesus so sehen. Und das sehen wir auch an dem nächsten Punkt. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Also wer hat schon einen eigenen Stern? Es gibt Leute, berühmte Leute, die haben ihren eigenen Geldschein. Da ist halt auf irgendeiner Dollarnote Abraham Lincoln drauf. Manche Leute haben vielleicht ihr eigenes Geld. Von uns wird wahrscheinlich nie einer irgendwann einen 10-Euro-Schein geben mit einem Bild von uns drauf. Wir haben sowas nicht, wir haben geschweige denn einen Stern. Jesus hat einen Stern. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Was heißt, Gott setzt in gewisser Weise Himmel und Erde in Bewegung, um uns hier deutlich zu machen, wer hier kommt. Hier im Matthäus-Evangelium ist vom Himmel die Rede, Gott lenkt Sterne. Also keiner von uns, denke ich, ist in der Lage, einen Stern zu lenken. Auch ein Stern selber wird nicht sagen, heute, ich bin jetzt immer hier diesen Kurs gefahren, jetzt mache ich mal anders. Kein Planet wird seinen Kurs ändern aus sich heraus. Das heißt, das kann nur Gott. Wie das im Detail passiert, das müssen wir hier gar nicht, das lenkt nur ab vom Thema. Wichtig ist die Botschaft, hier kann nur einer am Werke gewesen sein, der einen Stern lenkt, und das ist Gott. Auch hier sehen wir wieder, wenn wir wissen wollen, was lernen wir über Gott, es ist ihm so wichtig, dass wir Jesus als den erkennen, der er ist, dass er sogar das Universum entsprechend steuert. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass er auch die Erde in Bewegung setzt, indem er nämlich den Kaiser dazu bewegt, einen Zensus auszurufen. Also, dass Jesus überhaupt nach Bethlehem kommt, all das, dafür benutzt Gott die Regenten der damaligen Zeit. Also Himmel und Erde werden bewegt, damit wir lernen, damit wir darauf achten, dass Jesus, wer Jesus ist, dass wir ihn in seiner Größe wahrnehmen. Das ist Gott wichtig. Wenn wir uns also fragen, was möchte Gott, dann ist eine der ersten Antworten, auch die erste jetzt im neuen Kalenderjahr, er möchte für uns, dass wir erkennen, wie groß Jesus ist und wer er ist. Und er möchte, dass wir ihn entsprechend behandeln, da kommen wir nachher noch drauf, in ihn anbeten. Darüber kommen wir im hinteren Teil, wenn es um Beziehung zwischen Gott und Mensch geht. Und er möchte, wenn wir ganz hinten im Text gucken, möchte, dass wir sehen, dass er der Christus ist. Das ist das griechische Wort für Messias. Messias ist das hebräische Äquivalent dafür. Er möchte, dass wir Jesus als Messias sehen. Ich muss sagen, in meinem Kopf war das eigentlich immer so, das habe ich irgendwie immer gelesen, Jesus der Messias, habe ich immer fleißig genickt, wird wahrscheinlich auch niemand von euch da anderer Meinung sein, aber es ist mir besonders wichtig geworden, weil meine Frau und ich, wir haben Freunde, die sind Missionare, die sind lebendige Christen, der Mann ist Jude und der hat jetzt seit einiger Zeit fängt er an zu bezweifeln, dass Jesus der Messias ist, der glaubt das nicht mehr und zieht sich so auf seine jüdischen Wurzeln zurück. Ich bin Jude, aber ich glaube nicht, dass Jesus der Messias ist. Und das finde ich persönlich überaus traurig, auch tragisch, wenn man dieses Wissen verliert. Das kann man offensichtlich verlieren. Da können wir nur tun, was auch Jesus Petrus sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir können immer nur wieder neu an der Stelle bitten, Jesus, bitte bete für uns, bete für mich, bete für meine Geschwister, dass unser Glaube nicht aufhört. Das ist also ganz wichtig, dass wir uns immer wieder neu, nicht einfach nur so das einfach im Kopf wahrnehmen, wer Jesus ist, sondern auch uns immer wieder neu bewusst machen, auf ihn schauen. Und dafür, finde ich, ist dieser Text ganz hervorragend geeignet. Also das Erste, was wir sagen können über den Willen Gottes, er will, dass wir Jesus als König, als Messias, als Herrscher, als Christus in unserem Leben erkennen und auch annehmen. Und das sehen wir auch in diesem Text, das sehen wir auch bei dem, was weiterkommt. Ich hatte ja vorhin erzählt, man müsste ja dann jemanden, der was Besonderes ist, damit man überhaupt nach ihm suchen kann, erkennen. Und das sieht man, wenn wir den Text weiterlesen. Ich habe nur Ausschnitte davon, das habe ich gebracht. Das haben wir auch übrigens letzte Woche bei den Kindern im Kindergottesdienst gesprochen. Das war sehr interessant, was die Kinder zu diesem Thema gesagt haben. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Und wir sehen es auch im Folgenden direkt an unsere Begebenheit. Schließen sich ja drei wichtige Begebenheiten an. Die Flucht nach Ägypten, der Kindermord des Herodes und die Rückkehr aus Ägypten. Das sind ja alles überaus tragische Ereignisse. Auch für Josef danach seine Sachen zu packen, seine Frau und sein Kind auf den Esel zu schnallen und dann nach Ägypten zu laufen, ist ja alles überaus mühsam. Oder auch das, was Herodes tut, überaus schrecklich. Die Frage ist, warum passiert das so? Ich denke manchmal, warum konnte nicht einfach Herodes irgendwie in seinem Palast ein Geräusch hören, geht nach oben, guckt da runter und guckt zu weit, lehnt sich zu weit rüber und einfach runter, Bob, erledigt. Ein Herzinfarkt. Gott hätte einen Schnipp, Herodes, ein Herzinfarkt, das ganze Problem gelöst. Ist aber nicht so. Ja. Und die Frage ist, warum nicht? Warum muss dieses Leid geschehen? Warum müssen diese Schwierigkeiten geschehen? Und die Antwort ist dreimal dieselbe. Auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Das heißt, all diese tragischen Entwicklungen, die hier kommen, haben ein Ziel. Die haben das Ziel, dass Gott möchte, dass wir sehen, dass Jesus der Messias ist. Es wurden Voraussagen über den Messias gemacht und er möchte, dass wir sehen, dass alle diese Voraussagen erfüllt sind. Und das ist das Einzige, was ich sagen, daher können wir wissen, dass er der Messias ist, weil das, was Jahrhunderte vorher gesagt wurde, jetzt sich erfüllt. Und dass sich das erfüllt, kostet einen großen Preis. Und Gott, manchmal passiert es, dass Gott will, dass sein Wille nicht geschieht. Hört sich auf den ersten Moment paradox an, aber es ist manchmal so, dass Gott um eines größeren Zieles willen andere Dinge nicht erstmal durchsetzt. Gott möchte nicht, dass Kinder zu Schaden kommen. Dieser Kindermord ist niemals etwas, was Gott wollte. Können wir uns alle sicher sein, dass Gott will das nicht. Und trotzdem lässt er es zu, weil er etwas noch Größeres will. Nämlich, dass wir Jesus sehen als den Messias. Und dafür wird dieser hohe Preis hier an der Stelle gezahlt. Und wir sehen das auch noch weiter, wenn wir in unserem Text hier ist ein Verweis auf einen anderen Text. Nämlich Herodes möchte ja wissen, wo der Messias geboren wurde. Leider stellt er die falsche Frage. Er fragt nur, wo ist der Messias geboren? Er hätte mal fragen sollen, wer ist dieser Messias? Denn auch das steht hier an dieser Stelle. Also zunächst sagt uns der Text, der Querverweis in Micha, wo Jesus geboren wird. Und dann sagt er aber auch einiges darüber aus, wer Jesus ist. Er wird aber auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn. In dem Weiden steckt Jesus als Hirte. Wenn wir uns diesen Text hier anschauen, auch den unseren Predigtext für heute, werden viele, viele verschiedene Namen für Jesus genannt, die er auch später immer wieder hat. Der gute Hirte, der Friedefürst, der König, der Messias, auch das steckt hier drin. Er wird weiden, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Jesus war immer Gottes Plan A. War nie Plan B. Manchmal denkt man vielleicht, ach, wenn das Paradies nicht gefallen wäre, dann wäre das alles gar nicht nötig gewesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Jesus war von Anfang an, von Beginn der Zeit da und auch geplant. Und dass wir an ihm Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Wesensart, Gottes Größe sehen soll. Er war von Anfang und von Ende her. Und er wird sie weiden in der Kraft des Herrn und er wird zur selben Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde. Und hier steckt jetzt ein neuer Aspekt. Bis an die Enden der Erde heißt, Jesus ist zeitlich unbegrenzt, aber er ist auch räumlich unbegrenzt. Es gibt keine Grenzen. Das endet nicht an den Grenzen von Israel, sondern es geht um die gesamte Welt. Das sehen wir auch, wenn wir wieder zu unserem Predigtext zurückkommen, an dem Hinweis, da kamen Weise aus dem Morgenland. Wir wissen nicht genau, wo das ist. Manche vermuten Babylon, spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Eine Rolle spielt zu wissen, dass es hier sich sicherlich um Unreine gehandelt, um Nichtjuden. Also aus jüdischer Sicht waren das Heiden, waren das unreine Menschen, die gekommen sind, um Jesus anzubeten. Das heißt, das ist das Zweite, was wir hier über Gott lernen. Er möchte, dass alle Menschen da einbezogen sind. Für uns ist das selbstverständlich, aber eigentlich ist es von per se am Anfang erstmal nicht so selbstverständlich, dass wir mit dazugehören. Wir sind ja auch Heiden. In gewisser Weise aus israelisch-jüdischer Sicht sind wir nicht Juden. Und dass wir jetzt hier sitzen und sagen, Jesus ist für uns gekommen, Jesus ist mein Heiland, das geht nur, weil Gott das von Anfang an wollte, weil es der Wille Gottes ist, dass Jesus für alle da ist. Als erstes für Israel und für sein Volk, aber danach auch für uns. Und das ist von Anfang an, von der Geburt an Jesu, wird das, macht Gott das klar. Und das sehen wir auch aus den Prophetien über Jesus, steht das schon drin. Und wir sehen das hier eben auch aus dem Text, dass er gleich hier unreine Heiden hier bringt, um Jesus anzubeten. Ja, das ist das, was wir über Gott lernen. Er möchte, dass wir Jesus als Messias und Heiland sehen, dass er der ist. Er hat dafür einen großen Preis gezahlt und er möchte, dass wir wissen, dass wir alle einbezogen sind, dass die ganze Erde, dass es für die ganze Erde gilt und nicht für einzelne Auserwählte. Alle können, wenn sie denn wollen, zu Gott kommen. Es gibt keinen, der einfach aufgrund seiner Nationalität oder seiner ethnischen Herkunft irgendwo ausgeschlossen wäre. Jetzt gucken wir mal, was uns der Text über den Menschen lehrt. Immer dann, wenn Jesus groß gemacht wird, also mehr als eine historische Persönlichkeit, dann entsteht Widerstand. Und dann muss ich mal gerade gucken, ich habe mich hier mal 2 zurück. Ich war nicht schon wieder ein bisschen zu weit. Ja, dann entsteht Widerstand. Solange man mit Leuten spricht und einfach so sagt, solange es nur darum geht, ob Jesus gelebt haben könnte, das stehen die Leute zu. Aber wenn man sagt, er möchte Herrschaft übernehmen, er hat Ansprüche auch, und dann wird sofort, gibt es Widerstand. Es gibt 2 Sorten von Widerstand. Und hier ist die erste Sorte. Die erste Sorte ist der offene Widerstand. Also, ne, das sehen wir hier an, verkörpert durch den Herodes. Die Weisen aus dem Morgenland kommen zu ihm und sagen, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Das ist natürlich für Herodes heftig, auch weil er nämlich merkt, dass hier kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin zwar König, werde auch seit 30 Jahren König genannt, aber mich hat niemals jemand angebetet, ich werde nicht angebetet, ich habe auch keinen Stern, wegen mir verändert sich auch das Universum nicht. Hier kommt einer, der ist größer als ich. Das nimmt Herodes sofort wahr. Auch wenn jetzt Jesus als Baby vielleicht keine sofortige Bedrohung für seine Königreiche war, aber hier wird Herodes klar, hier kommt einer, der ist größer. Das ist eine andere Königsherrschaft, die hier kommt, und der hat auch eine andere, dem werden auch andere Dinge gegeben, die ich nie kriegen werde. Und dann die Konsequenz, als der König Herodes hört, als das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also er kriegt seinen Schrecken, er kriegt hier Angst. Und letzte Woche im Kindergottesdienst habe ich mal diese Kinder gefragt, sag mal, wie war das denn für euch, als euer kleines Geschwisterchen geboren wurde? Wie fandet ihr das? Oder wie ist das für euch, wenn ihr nach Hause kommt und euer kleiner Bruder hat mit eurem Spielzeug gespielt oder in eurem Zimmer was verändert? Und dann waren sie alle der Meinung, also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich lasse das gar nicht zu, dass jemand anders hier in meinen Hoheitsbereich eingreift, dass jemand Dinge, die mir gehören, nimmt, oder dass ich möchte auch nicht, dass meine Eltern, dass ich weniger Aufmerksamkeit kriege als der. Das müssen wir mal ganz offen so sagen, Kinder, Mund tut Wahrheit kund. Und ich persönlich kann eingestehen, so ein kleiner Herodes oder so eine kleine Herodes-Mentalität steckt in mir auch. Also wenn die Chefin sagt, du, dein letztes Mal hier der neue Kollege, der macht das ja genauso gut wie du. Ich mache das seit 30 Jahren und der ist gerade Student, hat das vielleicht sogar teilweise von mir gelernt. Also ich denke, jeder hat sicherlich irgendwo Bereiche, wo man merkt, oh, jetzt kommt ein anderer, der macht das auch gut und der kriegt vielleicht mehr Lob ab als ich, oder der macht nur einmal die Woche was und das ist aber so auffällig, dass der immer gleich gepriesen wird, ich mache das jeden Tag und keiner sagt mehr was. Wer kennt das nicht? Ja? Also wer kennt das nicht? Die Gefahr, da könnte jemand anders größer werden als man selber. Wir müssen uns nichts vormachen, wir sind alle Selbstverherrlicher. Wir wollen uns alle schöner machen, besser machen, größer machen, fitter machen. Das ist unsere menschliche Natur. Und wenn wir merken, ein anderer kann das besser, dann geht uns das gegen den Strich. Also so ein kleiner Herodes, in mir ist er bestimmt drin, in euch vielleicht auch. Aber das ist das Schöne, die Bibel zeigt auch eine Alternative auf. Wenn wir uns mal überlegen, wer könnte wohl das genaue Gegenteil von Herodes sein, welcher Mensch, gibt es auch, kann man das auch ganz anders sehen. Und da fällt mir auf, dass eine Texte, die mich zum ersten Mal, als ich da eine Predigt drüber gehört habe, fast wörtlich vom Stuhl gehauen haben, kennt ihr alle dieses Zitat von Johannes dem Täufer, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist für mich eine der großartigsten Stellen im gesamten Neuen Testament. Hier haben wir eigentlich eine analoge Situation. Der Johannes hatte so seine Schergen, die mit ihm durch das Land zogen. Er hatte seine Fans, sag ich mal so ganz platt. Er hatte seinen Einflussbereich. Und dann kommen seine Leute zu ihm und sagen, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, das hier ist von Jesus die Rede, der tauft und alle kommen zu ihm. Das heißt, hier ist eine analoge Situation wie beim Herodes, ein anderer kommt, der ist offensichtlich größer, erfolgreicher, besser, sage ich mal so aus rein menschlicher Sicht jetzt beurteilt. Und dann finde ich grandios, was Johannes hier sagt, und er sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm vom Himmel nicht gegeben ist. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und das ist vielleicht nicht per se in unserer Natur, aber das ist das, was ich uns wünsche. Wenn mich einer fragt, was wünschst du deinen Geschwistern am meisten für das kommende Jahr, würde ich sagen, ich wünsche uns allen, mir selber auch, dass der kleine Herodes in mir noch kleiner wird und der Johannes in mir viel größer wird und ich viel mehr auf Jesus sehen kann und mich darüber freue, wenn er wächst, dass ich dann noch einmal an die Seite treten kann und sage, hier bin ich nicht groß gemacht worden, aber Jesus ist hier groß gemacht worden. Nicht durch mich, durch einen anderen, macht nichts. Hauptsache, Jesus wird bekannt. Und das ist so etwas, was ich mir von uns wünsche, dass wir zu dieser Einstellung kommen, dass wir nicht Herodes-mäßig reagieren, wenn wir mal in die Seite treten, sondern Johannes-mäßig reagieren und sagen, es ist gut, wenn er wächst und ich abnehme. Es ist in Ordnung so. Dann gibt es aber noch eine zweite Art von Widerstand. Also was lernen wir über den Menschen? Das zweite ist, nicht alle sind wie Herodes, viele sind anders, viele sind wie die Schriftgelehrten. Mit anderen Worten, gleichgültig. Das steht ja so ein bisschen zwischen den Zeilen. Herodes holt also seine Schriftgelehrten und hohen Priester heran und stellt die Frage, wo soll der Christus geboren werden? Und die machen nur by the book. Die machen einfach nur das, was er möchte. Chef will wissen, wo. Sie gucken in die Bibel und sagen, sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa. Das war's. Job erledigt, wieder zurück zum Tagesgeschäft. Völlig gleichgültig. Im Grunde genommen müsste man noch denken, meine Güte, jetzt, die müssten noch die Augen aufgehen. Die gucken in Micha 5,1 rein, sehen, wo er geboren ist und sehen, oh, das ist gar nicht so weit. Das sind ja nur 10 Kilometer von hier. Da muss ich aber mal hin. Ja, normalerweise würde man erwarten, die machen sich auf, die werden mit reingezogen. Andere kommen von weit, weit her angereist, um diesen Jesus zu sehen, diesen 10 Kilometer entfernt. Und das interessiert die gar nicht, die Bohne. Machen ihren Job, liefern die Auftragsleistung ab, die Herodes eingefordert hat, und danach hören wir auch nichts mehr von diesen Leuten. Von denen ist dann keiner losgezogen. Das heißt, im Grunde für mich, da sehe ich Gleichgültigkeit. Ja? Ein Messias soll kommen, was soll's. Vor einiger Zeit, ich war öfter mal mit Blablaka und so Mitfahrgelegenheiten da, kommt man öfter über Gott und die Welt ins Gespräch, als man das vielleicht denken möchte, und vor ein bisschen länger her, da hatte ich auch einen, da sprachen wir auch über Gott, er kam irgendwie da drauf und er sagte, weißt du was, ich habe Freunde, wenn die wüssten, dass es Gott gibt, würden sie ihm folgen. Ich nicht, mir wäre das egal. Der könnte einfach herkommen und sagen, ich bin Jesus, ich würde sagen, ja das stimmt, sehe ich auch so, aber interessiert mich nicht. Ja. Offen, ganz offen sagte er mir, das ist mir völlig wurscht, ja, ob es den gibt oder nicht. Und deswegen, also ist, wie du sagst, ist mir das auch egal. Ja. Und das ist eine Art von Widerstand, der dem sehr schwer beizukommen ist und der leider auch sehr verbreitet ist, Gleichgültigkeit. Und da muss man sich natürlich auch immer wie immer auch an die eigene Nase fassen und sich fragen, so ein kleiner Schriftgelehrter, ist der nicht auch in mir? Oh ja, ich kenne den Bibeltext, auch kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich alles schon gesehen, dann bin der, dann that. So ein bisschen so eine Abgeklärtheit, ach, das weiß ich alles. Dann ist mir neulich mal aufgefallen, da hat meine Frau, lernt Bibelverse auswendig, dann lasse ich mir so ein paar vor oder erzählt die mir auswendig, dann dachte ich, wow, was sind das für Texte, habe ich jetzt vergessen. Ja? Man kannte das immer schon so, aber manchmal wird man da gleichgültig und abgestumpft. Und das wünsche ich uns auch, dass wir im neuen Jahr immer wieder neu, auch wenn wir das schon 84 Mal gehört haben, einfach nochmal nachdenken und sagen, wow, was steht hier eigentlich wirklich und was hat das für eine Konsequenz für mich? Ne? Dass wir rauskommen da, wo das manchmal geschieht. Ich denke, wir sind immer in der Gefahr, auch in diesem Bereich im geistigen Bereich stellenweise gleichgültig zu werden. Das ist das Zweite, was wir über Menschen lernen. Wir können gleichgültig werden und da müssen wir darauf achten, dass wir uns immer wieder neu bewusst auch solche Texte anschauen und gucken, was sagt dieser Text über Jesus aus und was bedeutet das für mich? Ja, jetzt gehen wir eine Runde weiter. Den gleichgültigen Schriftgelehrten stehen jetzt die Weisen aus dem Morgenland gegenüber, die alles andere als gleichgültig sind, denn sie haben ja eine weite Reise auf sich genommen, um herzukommen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Was lernen wir über die Beziehung, die Gott hat? Von der Gott möchte, dass wir sie zu ihm haben. Was werden wir über Beziehung zwischen Mensch und Gott? Und hier sehen wir vier Punkte, wie Gott möchte, dass wir mit seinem Sohn umgehen. Drei davon sind jetzt in diesem Text. Da sie den Stern sahen, gingen sie, hier ist jetzt von den Weisen aus dem Morgenland die Rede, in das Haus, sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Jetzt kommen drei Punkte und fielen nieder und beteten es an, und schenkten, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass sie niederfielen. Also es ist vor jemandem sich zu bücken. Das merke ich manchmal, wenn ein Kollege reinkommt, dann steht man eben auch auf. Wenn man mit ihm spricht, bleibt da nicht so sitzen. Oder so vor jemandem sich klein, also oder wenn jemand kommt und sich vor einem anderen klein macht, niedermacht. Das ist eine Anerkennung von Größe. Das machen sie hier. Und das habe ich jetzt auch wieder angefangen. Eine Zeit lang hatte ich das aufgehört, wenn ich bete, auch mal vor zu knien. Vielleicht macht ihr das alle so, nur ich nicht. Aber manchmal ist es gut, auch wirklich physisch sich klein zu machen, hinzuknien, wenn man mit Jesus betet. Natürlich kann man zu jeder Zeit, in jeder Gelegenheit, in jeder Position beten, das ist keine Frage. Aber manchmal kann man auch in der Gefahr sein, oder bin ich zumindest, dass ich manchmal einfach so vor mich hin murmel und so ein halbherziges, manchmal sogar so im Halbschlaf, so ein Gebet vor mich hin murmeln. Manchmal denke ich, meine Güte, ich rede hier mit dem Herrscher der Welt, ich rede mit dem Schöpfer des Universums, jetzt setze ich gefälligst ordentlich hin oder knie dich ordentlich und mach das nicht so halb im Sessel mit einer Bierflasche in der Hand. Versteht mich nicht falsch, man kann zu jeder Zeit beten, aber sich bewusst zu sein, mit wem man hier eigentlich spricht, das denke ich, ist wichtig, dass das uns das bewusst wird und dann wird man automatisch, instinktiv fängt man an, sich auch vernünftig zu benehmen oder zum Beispiel auch sich auch mal hinzuknien vor Gott. Und das tut uns gut. Und das möchte Gott. Auch das sehen wir hier in dem Text. Und er möchte, dass wir Jesus anbeten. Ich nehme mir viel Zeit, Jesus um etwas zu bitten, muss ich sagen. Immer wieder, 10-mal am Tag. Aber ihn anzubeten, nicht 10-mal am Tag. Eher selten. Da müsste ich so die Liste, wie Robert sie zeigte, da geht die Zahl immer kleiner. Im Laufe des Jahres, da müsste ich nochmal wieder neu nachkorrigieren. Und dann das Letzte, und taten ihre Schätze auf und schenkten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Warum tun die das? Es sind offensichtlich keine Versorgungsgeschenke. Also es geht offensichtlich nicht darum, das Baby mit irgendwelchen Sachen zu versorgen, was es denn brauchen könnte. Dann wären ja Windeln, Creme für den Popo oder ein Fläschchen wären ja hier angesagt gewesen. Nichts dergleichen. Das heißt, hier sind keine Versorgungsgeschenke für ein Baby, hier sind Geschenke für einen König. Das sind offensichtlich Geschenke, die einen König ehren. Und damit zeigen sie, bringen sie natürlich noch zum einen zum Ausdruck, dass Jesus König ist, aber hier steckt meines Erachtens noch mehr hinter. Denn wenn wir uns mal schauen, was können Geschenke bei Gott bewirken? Dann müssen wir zwei Dinge sehen. Ich habe jetzt die Bibelstelle jetzt nicht extra nochmal rausgesucht. Die kennt ihr alle, wo Gott an einer Stelle sagt, ich habe schon alles. Eure irdischen Güter, die brauche ich nicht wirklich. Ja, ich habe das ja alles. Ich bin ja selber der Schöpfer. Ich kann mir so viel Gold kreieren, wie ich nur möchte. Ich mache Schnipp und steht hier so eine Palette mit Goldbarren. Das wäre überhaupt kein Problem. Also ich habe das alles. Das brauche ich nicht. Macht also eigentlich aus der Sicht keinen Sinn zu glauben, ich müsste Gott irgendwas geben, weil er in irgendeiner Weise defizitär wäre. Gott ist nicht defizitär. Das kann es also nicht sein. Das Zweite, was man denken könnte, vielleicht Bestechung. Vielleicht, wenn ich dir was gebe, Gott, dann gibst du mir was zurück. Ne? Die Bibel sagt auch ganz klar, funktioniert nicht. Gott ist unbeständig. Es macht überhaupt keinen Sinn, Gott irgendwas zu schenken mit dem Ziel, dass, weil ich ihm das geschenkt habe, wird er mir dann in Zukunft das und das zurückgeben. Kann man also auch vergessen. Welchen Sinn machen dann diese Geschenke? Und aus meiner Sicht nur einen, nämlich die Leute verzichten auf etwas, was sie selber am besten brauchen können. Das, was sie hier dem Baby geben, können sie selber besser brauchen, als das Baby es brauchen kann. Und dahinter steckt für mich diese Message, diese Botschaft, du, ich gebe dir diese Dinge, die ich eigentlich gut brauchen könnte, um dir zu zeigen, dass du mir jetzt wichtiger bist als diese Gegenstände. Meinen goldenen Mercedes, den könnte ich wunderbar brauchen, aber ich gebe ihn dir, weil er mir nicht mehr so wichtig ist angesichts deiner selbst. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist ja ein Zeichen. Und so ist auch, wie wir mit Gott umgehen sollten. Wir sollten Gott beschenken, aber nicht, um ihn in irgendeiner Weise bestechen zu wollen oder um zu denken, er bräuchte jetzt was von uns, weil es dann irgendwie besser läuft mit seinem Reich, der Entwicklung seines Reiches oder sowas, sondern wir sollten ihm Dinge schenken, um zu zeigen, du bist mir selber wichtiger als diese Dinge, obwohl ich diese Dinge gut brauchen könnte, gebe ich sie dir, weil jetzt, wo ich dich habe, brauche ich die nicht mehr so unbedingt. Und das, finde ich, ist ein, ja, das steckt hier dahinter und das macht Jesus groß und das möchte auch Gott, dass wir so mit ihm umgehen, dass wir ihm Dinge geben, damit wir ihm zeigen, diese Dinge sind uns nicht mehr so wichtig. Und das ist nämlich ein Punkt, der immer wieder schwierig wird. Oft wollen wir zwar die Gaben, aber nicht den Geber. Und da kann ich nur immer wieder zitieren, was ich mal von einem amerikanischen Prediger gehört habe, der sagte, das Himmelreich ist nicht für die, die nicht in die Hölle wollen. Das Himmelreich ist für die, die Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Und darum geht es, um die Gemeinschaft mit ihm selber. Jetzt der letzte Punkt. Das Ganze wird nochmal verstärkt oder wird nochmal, was Gott von uns möchte, ist, dass wir das mit Freuden tun. Nicht so mit so einem langen Gesicht, sondern das sehen wir hier überall in diesem Text, steht, ist von Freude der Rede. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Ich zitiere nochmal Johannes den Täufer, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Wenn man mal hinschaut, sieht man, sie freuen sich schon viel früher, als dass sie ihn selber sehen. Also die freuten sich bereits vorher, als sie den Stern sahen, das Baby noch gar nicht gesehen haben. Er freut sich über die Stimme, aber die Stimme ist, wir hatten früher Hunde und dann merkte ich, wenn ich nach Hause kam, dann merkte ich schon, wie hinter der Tür der Hund anfing, wie wild da rumzuagieren und rumzumachen. Dann merkte ich, der hat mich schon gehört und dann freut der sich schon. Und das ist was ganz Besonderes, wenn jemand sich nicht nur freut, mal einen sieht, sondern schon im Vorfeld, der wird gleich in einer Stunde hier sein, ich freue mich. Ja? Und diese Vorfreude wird hier deutlich und das ist das, was wir auch wollen. Ihr wisst, ich habe schon öfter mal gepredigt um die Weihnachtszeit rum, da kommt immer ein Schlüsselerlebnis, was ich berichte. Ich werde es auch heute wieder tun. Vor einigen Jahren in der Gemeinde in Heidelberg war Weihnachtsspiel und dann sagte da ein Kind, hurra, hurra, ist unser Heiland geboren. Und dann kurz darauf sprang ein anderes Kind auf und sagte, hurra, hurra, ich habe 10 Pfennig gefunden. Und dann hielt das Kind einen Groschen hoch und diese 10 Pfennig, finde Freude, die war echt, die war so richtig, das merkte man, wow, da hat sich einer gefreut und davor, hurra, hurra, uns ist heute Heiland geworden. Und das ist, so sind wir Menschen, ja? Die Bibel sagt nicht umsonst, sie freuten sich wie beim Teilen der Beute. Also Gott weiß, dass wir Materialisten sind bis auf die Knochen. Das müssen wir auch nicht verstecken, aber er möchte, dass wir uns über ihn so freuen, als hätte uns jemand gesagt, pass mal auf hier, du hast eine Gehaltserhöhung gekriegt, du hast dein iPhone wiedergefunden, was auch immer uns so freut. Die Freude, die wäre schön, die wünscht sich Gott für ihn. Dass wir uns über ihn so freuen wie über eine Gehaltserhöhung oder wir haben 50 Euro in unserer Hosentasche gefunden. Und darum geht es. Es geht um diese Freude, dass wir das mit Freuden tun. Und wenn man auf Jesus schaut, stellt sich auch Freude ein. Man muss ein bisschen für diese Freude kämpfen. Die kommt nicht von selber. Das ist eine geistliche Freude, keine natürliche. Aber wenn man auf Jesus schaut, dann bekommt man auch diese Freude. Und auch Jesus selber hatte Freude, selbst in seinen schwierigen Zeiten. Meine Frau und ich waren neulich in Berlin bei Marsch des Lebens und dann wurden uns die dollsten Sprüche entgegengerufen, aber einer hat mich getroffen, nämlich, wir haben Spaß, ihr habt bloß Jesus. Das wurde immer, wir haben Spaß, ihr habt bloß Jesus. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich traurig, wenn das so ist, dass wir keine Freude haben. Ich glaube, der freudlose Christ ist ein sehr schlechtes Zeugnis. Und auch Jesus hatte Freude, Spaß und Freude sind nicht dasselbe. Die Freude, die man redet, Spaß ist sehr schnell vorbei. Wenn Schmerzen kommen, wenn Leid kommt, ist mit Spaß vorbei. Aber Freude kann auch bleiben. Das sehen wir auch hier. Jesus, das ist hier aus Johannes 17, das sind die Abschnitte, oder wo Jesus betet für seine Jünger, mit dem Wissen, dass er bald sein Leben für uns hinlegen wird. Da schreibt er, ich komme zu dir, zu Gott, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Das heißt, angesichts dieser Situation, in der Jesus war, hatte er Freude und er möchte, dass auch wir diese Freude haben. Und später heißt es im Hebräerbrief über Jesus, deshalb lasst nun auch uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und das ist das, was wir gleich auch im Abendmahl tun wollen. Wir haben heute Abendmahlsgottesdienst. Wir wollen uns freuen mit ihm. Wir wollen Freude an ihm haben und wir wollen den ehren und den preisen, der das Kreuz erduldete um unseretwillen. Der Weg zum Paradies ist frei für uns. Wir können in sein Reich kommen, weil er sein Leben gegeben hat. Und er hat das mit Freude getan, mit Freude auf wieder bei Gott zu sein, aber auch mit Freude uns retten zu können. Und da bin ich auch schon beim Schluss. Wir werden überall aufgefordert, unsere Freude zu teilen. Nicht nur in der Bibel. Man kann jetzt durch die Stadt laufen, dann sieht man, teilt eure Weihnachtsfreude. Sein Appell. Kann ich auch nur sagen, das sollten wir tun. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker. Das ist am Ende des Evangeliums von Matthäus. Am Anfang haben wir ein Kommt und seht Muster, am Ende haben wir ein Geht hin und erzählt Muster. Und das ist das, womit ich auch diese Predigt enden möchte. Wir haben gesehen, wie Gott ist, wir haben gesehen, wie wir ihn behandeln sollten, was er für uns getan hat. Und das sollte sich Freude einstellen, darum die können wir ihn bitten. Wir können bitten, dass unser Glaube nicht aufhört. Wir können bitten, dass er uns die Augen aufmacht, dass wir ihn in seiner Größe sehen und dass er uns auch die Kraft gibt, dann unsere Weihnachtsfreude mit anderen zu teilen. Amen. Ja, ich möchte noch kurz zum Ende für uns beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, wenn wir auf dich schauen, wenn wir auf einzelne Begebenheiten schauen, die uns in deinem Wort geschildert werden, dann sehen wir da deine Größe. Wir sehen, dass du größer bist als alle, die vorher gekommen sind oder auch irgendwann noch kommen werden. Du bist der Herr des Universums, du bist der Herrscher, du bist König und Messias. Wir wollen dich anbeten dafür, wir wollen dich dafür ehren und lieben und dir Geschenke geben, weil du uns so wichtig wirst und uns die anderen Dinge weniger wichtig werden. Und da wollen wir dich bitten, dass du uns auch immer wieder diesen Glauben erhältst, immer wieder neu, auch wenn wir vieles schon oft gehört haben, uns immer wieder neu so die Augen aufmachst für deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Größe und das, was du für uns getan hast. Du hast dein Leben hingegeben für uns am Kreuz, ohne dass du Schuld gehabt hättest, hast du unsere Schuld auf dich genommen. Das wollen wir auch am Abend mal so feiern und uns darüber gemeinsam freuen. Lass auch unsere Freude nach außen dringen, dass auch andere aufmerksam werden auf dich. Amen.